Werbung. Gürtelrose. Sie haben davon schon gehört? Aber wissen Sie auch, was hinter den Nervenschmerzen steckt? Und wie Sie Ihr persönliches Gürtelrose-Risiko ermitteln können? In dem Webinar Wissen kompakt von GSK beantwortet eine Expertin alle wichtigen Fragen. Sichern Sie sich einen Termin am 1., 10. oder 16. Oktober und seien Sie der Gürtelrose einen Schritt voraus. Anmelden unter gürtelrose.webinar-gesundheit.de.
Es ist schon komisch, wie selten der Skorbut in Piratenfilmen vorkommt. Dabei war er im sogenannten goldenen Zeitalter der Piraterie im 17. und frühen 18. Jahrhundert eine der größten Gefahren auf langen Seereisen und hat mehr Seeleute auf dem Gewissen als alle Blackbeards und Jack Sparrows, alle Stürme und alle tückischen Riffs zusammengenommen. Heute kennen wir die Ursache für den Skorbut: Mangel an Vitamin C. Unsere Körper können den lebenswichtigen Stoff nicht selbst bilden. Deshalb müssen wir ihn mit der Nahrung aufnehmen. Und die besten Lieferanten sind frisches Obst und Gemüse. Im Jahr 1747 konnte James Lind in einem Experiment zeigen, dass die Gabe von Zitronen und Orangen zu einer schnellen Verbesserung und schließlich kompletten Genesung der Betroffenen führte. Klingt nach Ende gut, alles gut und der kürzesten Siege der Medizin-Episode aller Zeiten. Aber Geschichte ist selten so einfach. Und die Geschichte von James Lind, dem Skorbut und dem Wundermittel Zitrone hat einige überraschende und tragische Wendungen. Sie führt uns in die Tropen und in die Antarktis. Sie handelt von Forschungsreisen und Kaperfahrten, wobei die Grenzen zwischen beiden oft fließend waren. Sie handelt von Medizinern und Quacksalbern und auch hier waren die Grenzen fließend. Und sie handelt von Menschen und Meerschweinchen. Die kann man normalerweise recht gut auseinanderhalten, aber sie haben doch eine überraschende und für Meerschweinchen tragische Gemeinsamkeit.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Ich begrüße euch zu Siege der Medizin, der Podcast über Menschen, die Medizingeschichte geschrieben haben. Von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich freue mich, euch auf dieser spannenden Zeitreise zu begleiten. Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen und erzählen Geschichte als Geschichten. Faktentreu und, wenn nötig, mit ein bisschen Fantasie, um sie zum Leben zu erwecken. Wir erzählen von Siegerinnen und Siegern, von großen und kleinen Fehlern, von berühmten Persönlichkeiten und Menschen, die zu Unrecht vergessen sind. Anfang Mai 1746. Das Rack's Inn gilt als einer der besseren Pubs in der Gegend, was nicht viel zu sagen hat. Aber immerhin gibt es gelegentlich Abende ohne Schlägerei oder eine Razzia der berüchtigten Presskommandos, die die Kneipen und Bordelle nach Männern durchsuchen, um sie dann mit Versprechungen, Freibier oder einem gezielten Schlag auf den Hinterkopf vom ehrenvollen Dienst in der Royal Navy zu überzeugen. Aber man kann nie wissen. Als sich die Tür öffnet und ein Mann eintritt, etwa 30, blauer Mantel, Messingknöpfe, Dreispitz auf dem Kopf, da rutschen einige Gäste mit ihren Stühlen vom Tisch weg, bereit aufzuspringen und durch Küche und Hinterhof zu flüchten. Als sie dann sehen, dass der Neuankömmling allein ist, wenden sie sich wieder ihrem Ale und ihrem Seemannsgarn zu. Der Mann lüpft kurz seinen Hut und schaut sich um. Er steuert auf einen Tisch zu, in einer Ecke. Dort sitzt ein einzelner Gast. Fein gewebte gelbe Weste, sauberes weißes Rüschenhemd. Ein Gentleman. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Der Mann am Tisch nickt. Klar, immer ran hier, krächzt er heiser. Ich bin Wallace, Wally für meine Freunde. Und wer bei mir am Tisch sitzt, ist mein Freund. Danke, Sir. Der junge Mann zögert. Das klingt gar nicht nach Gentleman, aber jetzt verbieten es die guten Sitten, sich nach einem anderen Tisch umzusehen. Mein Name ist Lind, James Lind. Lind legt Hut und Mantel ab und setzt sich. Es ist sein letzter Abend an Land. Er will ihn in Ruhe verbringen bei einem deftigen Stew, einem Ale und vielleicht ein paar wehmütigen Gedanken an Isabella, die daheim in Edinburgh sehnsüchtig wartet. Auf seine Rückkehr und seinen Heiratsantrag. »Navy?«, fragt Wallace und gibt sich selbst die Antwort. »Ja, klar. Was sucht ein Gentleman wie du sonst in einem Viertel wie diesem? Lass mich raten. Morgen geht das Schiff? Du bist Lieutenant?« »Die HMS Salisbury«, sagt Lind. »Ich bin Chirurg.« »Glückwunsch, schicker Kahn und ganz frisch aus der Werft. Aber ich sag immer, ein Schiff ist erst dann wirklich seetüchtig, wenn's mit Blut und Erbrochenem getauft wurde.« Lind quält sich ein Lächeln ab und ist dankbar, als der Wirt ihm ungefragt eine Schüssel mit dampfendem Stew und einen Krug Ale vor die Nase knallt. »Wenn mich nicht alles täuscht, fahrt ihr in der Flotte von Admiral Anson. Hm? Guter Mann. Ich verdanke ihm alles.« Lind wird hellhörig. »Sie haben unter Anson gedient?« Jeder kennt die Geschichte von George Ansons Reise um die Welt und der Eroberung des spanischen Schatzschiffes Nuestra Señora de Covadonga. Und jeder weiß, welch schreckliche Opfer die Reise gefordert hat. Hat uns um die ganze Welt geführt und reich gemacht. Naja, zumindest die von uns, die am Ende noch übrig waren. Beinahe 2000 Mann auf 7 Schiffen sind aufgebrochen, keine 200 sind 4 Jahre später zurückgekommen. Der heisere Wallace lacht. Du Glücklicher, schipperst auf dem nagelneuen Schiff im Kanal herum und jagst ein paar Franzosen und in ein paar Wochen sitzt du wieder hier und glaubst, du hättest die Welt gesehen. Ich war schon in Westindien und im Mittelmeer, protestiert Lind. Hört, hört, er war schon in Westindien, ruft Wallace. Dann beugt er sich über den Tisch und sagt leise, ich war in der Hölle. Und die Hölle heißt Kap Horn. Haushohe Wellen. Haben alles von Bord gespült, was nicht festgenagelt oder festgebunden war. Unsere tapfere Centurion hat's herumgeschleudert wie ein Spielzeug. Ein Schiff von 150 Fuß Länge, mit 50 Kanonen und 400 Mann. Und die Kälte, die Kälte. Den Männern in den Wanten sind die Finger steif gefroren. Sie konnten sich nicht mehr halten und stürzten aufs Deck oder in die eisige See. Woche um Woche haben wir gekämpft gegen die Stürme, die uns zurück in den Atlantik treiben wollten. Hunderte sind gestorben. In den paar Stunden Ruhe, die das wütende Kap uns gegönnt hat, haben wir es nicht mehr geschafft, die Leichen von Bord zu werfen. Wallace nimmt einen tiefen Schluck aus seinem Krug, dann schaut er Lind an. Aber der Sturm und die Kälte, so schrecklich sie auch waren, die waren faire Gegner. Gegner, mit denen sich jeder echte Seemann messen muss. Er besiegt sie oder gibt sich ihnen ohne Reue und Scham geschlagen. Der Skorbut aber. Du bist Chirurg? Du hast vermutlich schon viel gelesen vom Skorbut. Lind nickt. Auf meinen Reisen blieb er mir erspart, aber in der Ausbildung habe ich alles darüber gelernt. Du glaubst, du kennst den Skorbut? Fragt Wallace spöttisch. Er schiebt den rechten Ärmel seines Hemdes nach oben und hält den Arm hoch. Siehst du die Narbe? Als Kind habe ich mich an einer Sense verletzt. Wär fast verblutet damals. Am Kap ist sie wieder aufgebrochen. Hat geblutet, als sei die Sense nochmal in meinen Arm gefahren. Alle bluteten aus alten Wunden und neue wollten sich nicht schließen. Stewie, der alte Stewie, musste mit ansehen, wie eine Narbe aus dem Kampf gegen die Spanier vor beinahe 50 Jahren wieder aufbrach. Einen halben Tag später war er tot. Und wir alle haben aus dem Mund geblutet. Mein ganzes Zahnfleisch ist verfault. Meine Ober- und Unterschenkel waren schwarz wie der Tod. Und ich musste jeden Tag mit einem Messer in das Fleisch schneiden, um das faulige Blut rauszulassen. Hab das Messer auch am Zahnfleisch benutzt, das über meine Zähne hing. Und wenn ich das tote Fleisch weggeschnitten hatte... Wallace beugt sich weit über den Tisch und flüstert fast. Dann habe ich den Mund... mit meiner eigenen Pisse ausgespült, weil ich den Geschmack und den Gestank des Todes nicht mehr ertragen habe. Er setzt sich auf. Aber ich will ja nicht das Ale sauer machen. Über die Schmerzen und die Verzweiflung haben gestandene Seemänner und sogar unsere Offiziere wie die Kinder geheult. Männer in der Blüte ihrer Jahre sind tot zusammengebrochen, wo sie gerade gestanden sind. Jeder Sturm sei mir willkommen. Jede Welle, die mich fortreißen will, sei mir willkommen. Jeder spanische Barbar und jeder Hai. Ich werde kämpfen und siegen oder untergehen wie ein Mann. Aber lieber trete ich dem Teufel persönlich gegenüber, als noch einmal dem Skorbut zu begegnen. Unsere Geschichte heute handelt von James Lind, dem Schiffschirurgen aus dem Rex Inn in Plymouth. Wobei wir uns diese Szene ausgedacht haben. Die Schilderungen der Symptome des Skorbut, die stammen aber von Seemännern, die sie selbst erlebt und durchlitten haben. Unter anderem auf der Weltreise unter George Anson, von der wir später auch noch einmal hören werden. Aber erst müssen wir uns den Endgegner dieser Folge noch einmal genauer anschauen. Den Skorbut. Skorbut plagt die Menschheit seit Jahrtausenden. Die Jäger und Sammler, die wir gerne Urmenschen nennen, sie hatten noch eine ziemlich abwechslungsreiche Diät. Beeren, Pilze, Mammuts und so weiter. Ich kenne jetzt den genauen Vitamin-C-Gehalt von Mammutfleisch nicht, aber insgesamt war die Ernährung abwechslungsreich und vor allem frisch genug, um Vitamin-C-Mangel vorzubeugen. Es wird vermutet, dass die Einführung der Landwirtschaft zum Aufkommen von Skorbut beiträgt. Weizen beispielsweise enthält kein Vitamin C. Spätestens im alten Ägypten ist die Krankheit jedenfalls bekannt. Und im Laufe der Jahrhunderte kommt es immer wieder zu Ausbrüchen. In Europa vor allem im Spätwinter, wenn kaum noch frisches Obst und Gemüse zur Verfügung stehen. Aber erst im sogenannten Zeitalter der Entdeckung, vom 15. bis 19. Jahrhundert, also in jener Zeit, in der sich europäische Seefahrer aufmachen, die Welt zu entdecken und bei der Gelegenheit zu erobern, zu plündern und unter sich aufzuteilen, da wird Skorbut schließlich zum berühmten, berüchtigten Schrecken der Meere. Wir konnten für diese Folge online mit Professorin Dr. Ruth Schilling vom Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven sprechen. Sie ist dort die geschäftsführende Direktorin.
Wir haben die ersten portugiesischen Schiffe, die im 15. Jahrhundert ja schon längere Fahrten unternehmen. Dann haben wir die Niederländer mit der VOC, der Vereinigten Ostindischen Kompanie. Und dann haben wir die Engländer, die auch nachziehen und die Franzosen auch. Das sind halt Schiffe, die sind ein Jahr unterwegs, mit kleineren Stationen höchstens. Und da merke ich eben oder kann ich ganz hautnah erleben, dass der Mensch auf jeden Fall auf frische Nahrungsmittel angewiesen ist. Man wusste also schon seit dem Mittelalter, was passiert, wenn das nicht der Fall ist, dass die Leute eben sehr müde werden, auch psychische Probleme bekommen, dass sie eben anfangen, Flecken im Gesicht zu entwickeln, vor allem aber an den Beinen, dass die Zähne faulen.
Die Seereisen jener Epoche dauern manchmal Jahre und oft vergehen Monate auf See, ohne dass frischer Proviant aufgenommen werden kann. Man lebt im Wesentlichen von Pökelfleisch, Schiffszwieback, abgestandenem Wasser, Bier und Schnaps. Eine Diät, die exakt gar kein Vitamin C enthält.
Es gab noch keine Konserven, keine Dosen, keine Tiefkühltruhe, kein gar nichts. Und deswegen hat man im Grunde halt alles versucht mitzunehmen, was sich sehr gut, sehr lange hält.
Im Jahr 1497 bricht zum Beispiel Vasco da Gama mit 170 Mann und 3 Schiffen auf, um einen Seeweg nach Indien zu finden. 2 Jahre später kehrt er zurück. Die Schiffe sind reich beladen mit Gewürzen aus Kalkutta, doch gut 100 seiner Männer sehen die Heimat nie wieder. Die meisten von ihnen sind dem Skorbut zum Opfer gefallen. Schon auf dem Hinweg nach Indien kommt es zu einem ersten Ausbruch der Krankheit, nachdem die Expedition das Kap der Guten Hoffnung umrundet hat und an der Ostküste Afrikas entlang segelt. Da Gama befiehlt seinen Männern, ihre Münder mit dem eigenen Urin auszuwaschen. Ja, unser alter Freund Wallace hat in der Kneipe schon davon erzählt. Das war eine durchaus übliche Maßnahme. Und sie zeigt vielleicht besser als alles andere, wie schrecklich die Krankheit für die Männer gewesen sein muss. Nicht umsonst wurde Skorbut in Deutschland auch Maulfäule genannt. Dieser erste Ausbruch auf Dagamas Reise endet glimpflich. Bei einem Zwischenstopp in Kenia bekommen sie Orangen und Zitronen vom dortigen König und alle Seemänner werden auf wundersame Weise geheilt. Aber niemand denkt daran, dass diese Früchte die Lösung des Problems sein könnten. Heute wird vermutet, dass Da Gama es schlicht für unmöglich gehalten hat, dass die in seinen Augen primitiven Einheimischen in Afrika oder Asien mehr wissen könnten über die Krankheit und ihre Heilung als die guten europäischen Christen, die portugiesischen Seefahrer. In den folgenden Jahrhunderten werden viele Heilmittel ausprobiert. Unter anderem der damals ebenso beliebte wie verheerende Aderlass, das Trinken von Seewasser und Einläufe. Manche vermuten die Ursache in der schlechten Luft unter Deck und verbessern die Belüftung der Unterkünfte an Bord. Grundsätzlich eine gute Idee, gegen Skorbut allerdings vollkommen nutzlos. Quacksalber mischen Pillen mit Quecksilber oder Arsen. Ein Arzt vermutet die Langeweile auf Seereisen als Ursache und empfiehlt extra Arbeitsschichten für die Betroffenen. Einige Verbreitung findet auch das Earthbathing. Der Gedanke dahinter ist simpel. Skorbut tritt ja normalerweise auf langen Seereisen auf. Könnte er nicht eine Art Sehnsucht des Körpers nach dem Land, nach Erde sein? Manche Schiffe führen daher gute englische Heimaterde mit. Wer Symptome der Krankheit zeigt, wird in eine Kiste gelegt und eingebuddelt. Eine hübsche Idee, die leider gar nichts bringt. Neben all diesen unnützen Therapien gibt es im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Berichte über wundersame Heilungen. Schon Vasco da Gama hatte ja die Heilwirkung von Orangen erlebt, ohne das Prinzip dahinter zu erkennen. Rund 40 Jahre später, im Jahr 1535, retten Ureinwohner auf Neufundland den französischen Seefahrer Jacques Cartier und seine Mannschaft, als die vom Skorbut heimgesucht werden. Sie verabreichen ihnen einen Sud aus den Nadeln einheimischer Bäume, von denen man heute weiß, dass sie viel Vitamin C enthalten. 1601 veröffentlicht dann John Woodall ein Handbuch für angehende Schiffsärzte. Er ist Generalarzt der East India Company und er preist Orangen, Zitronen, Limonen und Tamarinden als Heilmittel. Auch bei der niederländischen Vereinigten Ostindien-Kompanie, VOC, glaubt man an die Heilkraft von frischem Gemüse und Südfrüchten.
Die VOC war dann auch eine der ersten, die aus praktischer Erfahrung einfach ermutigt haben, dass die Seeleute die Möglichkeit bekommen, an Bord frisches Grünzeug zum Beispiel zu züchten, die aber auch entlang ihrer Handelsrouten Gärten für Zitrusfrüchte angelegt haben. Das heißt also, dieses Wissen war schon da.
Und dennoch kann sich die Erkenntnis nicht überall durchsetzen und schon gar nicht in der britischen Marine. Was unter anderem daran liegt, dass es damals noch keine Erklärung gibt für die tieferen Ursachen der Krankheit.
Ja, es liegt irgendwie an der Hygiene, es liegt an der Enge, es liegt an den Lüften.
Man geht heute davon aus, dass im Zeitalter der Entdeckungen mehr als 2 Millionen Seeleute dem Skorbut zum Opfer fielen. Die britische Admiralität rechnete im 18. Jahrhundert bei langen Seereisen von vornherein damit, dass 50% der Besatzung an Skorbut sterben. Wahnsinn, oder? Und das alles, nachdem das simple Heilmittel im Laufe der Zeit Dutzende, wenn nicht hunderte Male entdeckt wurde und dann wieder vergessen oder ignoriert.
Hi, geht gleich weiter, ich stelle mich nur kurz vor. Mein Name ist Yves und ich bin im Team von Gesundheit hören. Wir sind das Audioangebot der Apothekenumschau und somit auch zuständig für den Podcast, den ihr gerade hört. Meine Rolle im Team ist die tontechnische Umsetzung und das heißt, ich bin mit dabei im Studio, wenn wir Aufnahmen fahren, aber auch bei Interviews mit externen Gästinnen, Expertinnen und habe da immer ein Ohr auf die Soundqualität. Wenn ihr die auch hören könnt und findet, dass wir eine gute Arbeit machen, dann sagt es gerne weiter, denn das freut uns und vielleicht auch die, die uns noch nicht kennen.
Der Skorbut beginnt mit Müdigkeit, Schwäche und Apathie. Dann schwillt meist das Zahnfleisch an. Es wird rot, es blutet bei der geringsten Berührung. Das verrottende Zahnfleisch kann die Zähne nicht mehr halten. Sie lockern sich und fallen schließlich aus. Auf der Haut zeigen sich schwarze Flecken. Das sind punktförmige Blutungen, sogenannte Petechien, die entstehen, weil die Blutgefäßwände geschwächt sind und das Blut schlechter gerinnt. Die Narben von Verletzungen, die Jahre zurückliegen, brechen wieder auf. Das Bindegewebe wird geschwächt. Es kommt zu Schwellungen und unerträglichen Schmerzen in den Gelenken. Die Haut an den Beinen verfärbt sich von Einblutungen schwarz oder lila. Blutgefäße beginnen zu zerfallen, Blut sickert in die Muskeln. Die Erkrankten können sich kaum noch bewegen, haben Probleme zu atmen, das Herz wird geschwächt. Und dann sind da die psychischen Auswirkungen. Der Arzt Thomas Willis spricht im 17. Jahrhundert von einem Zusammenbruch der ganzen Seele. Die Kranken beginnen zu halluzinieren und zu den Schmerzen kommt eine unerträgliche Verzweiflung. Sie sterben schließlich an Entkräftung oder einer plötzlichen Blutung in der Nähe des Herzens oder des Gehirns. Am 4. Oktober 1716, mitten im Zeitalter der Entdeckungen, das man auch das Zeitalter des Skorbuts nennen könnte, 1716 also wird in Edinburgh in Schottland der Held unserer Geschichte geboren, James Lind. Sein Vater ist ein reicher Kaufmann, die Mutter hat Beziehungen in medizinische Kreise. Wir wissen leider nur ziemlich wenig über seine Biografie, denn, Spoiler, zu Lebzeiten schenkt ihm und seinem Werk niemand angemessene Beachtung. Mit 15 beginnt er eine Lehre bei dem Chirurgen George Langlands. Ja, die Chirurgie ist damals noch ein Lehrberuf. Zwar bietet die Universität Edinburgh auch ein entsprechendes Studium an, aber es ist zu dieser Zeit durchaus üblich, direkt mit der praktischen Ausbildung zu beginnen und zusätzlich als Gasthörer die Anatomievorlesungen an der Uni zu besuchen. 1738 beendet er die Ausbildung und tritt in die königliche Marine ein. Das klingt eher ungewöhnlich für den Sohn eines reichen Kaufmanns, aber er hat wohl gute Gründe.
Er kommt nicht aus so einer ganz typischen Seefahrerfamilie. Ich glaube, dass er diese Stelle angenommen hat, weil das für Chirurgen in dieser Zeit auch gerade in Großbritannien eine der schnellsten Möglichkeiten war, Karriere zu machen. Die Royal Navy war durchlässiger als andere Einsatzorte. Und James Lind war aus meiner Sicht schon weit bevor er publiziert hat, eben inhaltlich wahnsinnig interessiert. Und da muss man auch sagen, sind eben diese Schiffe und dann auch die Krankenhäuser für die Seeleute, wo sie gepflegt werden, sind einfach Orte, wo man unglaublich viele unterschiedlichste Krankheitsfälle sehen kann. Es ist spannender, als was Chirurgen sonst machen konnten. Was konnten die machen? Die haben halt in den Städten ganz oft die Barbierstuben noch betrieben. Die hatten auch Werkstätten, wo sie Zahnbehandlungen anboten und so weiter. Aber das war überhaupt nicht mit dem vergleichbar, was man in der Navy erreichen konnte und dann auch verdienen konnte.
In den ersten Jahren dient Lind als Maat des Schiffschirurgen auf dem Schiff von Konteradmiral Nicholas Haddock. Im Mittelmeer, in der Karibik und vor der westafrikanischen Küste macht Haddock Jagd auf spanische Schiffe und das sehr erfolgreich. Das britische Empire befindet sich zu dieser Zeit in einem Dauerkrieg mit Spanien um die Vorherrschaft auf den Weltmeeren. Selbst wenn die beiden Mächte zwischendurch einen Landfrieden aushandeln, gibt es auf See kein Pardon. Es ist die Zeit der Kaperfahrten, der staatlich sanktionierten Piraterie. Die Grenzen zwischen Forschungsfahrten, legitimen militärischen Einsätzen und skrupellosen Beutezügen sind kaum auszumachen. Während Lind seine ersten Jahre im Dienst der Navy unter Nicholas Haddock absolviert, bricht ein anderer Kapitän, George Anson, mit 7 Schiffen und mehr als 1800 Mann Besatzung zu einer Expedition auf, die ganz England in Aufregung versetzen wird. Wir haben in unserer kleinen Kneipenszene am Anfang schon kurz davon gehört. Anson will im Auftrag der Briten die Handelsaktivitäten der Spanier an der Westküste Südamerikas stören. Er soll ihre Niederlassungen angreifen und insbesondere Jagd auf die Nuestra Señora de Covadonga machen, eine spanische Galeone, die jährlich Silberbarren von Acapulco in Mexiko nach Manila auf den Philippinen transportiert. 4 Jahre nach der Abfahrt seines Geschwaders kehrt George Anson auf der Centurion nach Großbritannien zurück, so wie es Wallace uns im Pub erzählt hat. Von den 1853 Männern, die mit ihm aufgebrochen sind, haben nur 188 die ganze Reise überlebt. Für die Überlebenden gibt es immerhin ein Happy End, denn auf dem Heimweg findet die Centurion völlig unerwartet die spanische Schatzgaleone. George Anson und die wenigen verbliebenen Männer kapern das Schiff und erbeuten mehr als 1,3 Millionen Silbermünzen und 1 Tonne Silberbarren. Die Rückkehr der Centurion ist eine Sensation und wird als Sieg über die Spanier gefeiert. Gleichzeitig gelten die Ausbrüche von Skorbut auf George Ansons Reise zu den schlimmsten und bekanntesten in der Geschichte der Navy. Und sie inspirieren den jungen Schiffschirurgen James Lind dazu, sich systematisch mit den Ursachen und der Behandlung der Krankheit zu befassen. Im Jahr 1747 wird er auf die HMS Salisbury versetzt, ein Kriegsschiff mit 50 Kanonen und 300 Mann Besatzung. In Europa tobt zu dieser Zeit der österreichische Erbfolgekrieg. England und Frankreich stehen auf unterschiedlichen Seiten. George Anson, der Weltumsegler und Bezwinger der spanischen Galeone, ist inzwischen Vizeadmiral und befehligt eine Flotte, zu der auch die HMS Salisbury gehört.
Er befand sich ja da auf einem Segler, der im Ärmelkanal unterwegs war, aber eben dort auch die Aufgabe hatte, zu patrouillieren, aber andere Schiffe zu überfallen und nicht besonders häufig an Land war.
Es kommt zu einem Ausbruch von Skorbut und James Lind nutzt die Gelegenheit für ein Experiment.
Er hat versuchen wollen herauszufinden, an welchem Stoff, an welcher Nahrung es denn jetzt genau liegt oder an welchem Getränk und hat eben 6 Gruppen eingerichtet, die mit ganz spezifischen Ernährungsvorschriften versehen waren.
Das, was hier so unspektakulär klingt, ist wohl der beeindruckendste und fortschrittlichste Aspekt an James Linds Experiment. Er erfindet die Kontrollgruppen, die heute eine der Grundlagen jeder experimentellen Forschung sind und ohne die Medizin und Pharmazie völlig aufgeschmissen wären. Es ist das vermutlich erste Beispiel einer echten medizinischen Studie. Eine kleine Studie zugegebenermaßen. Die 6 Gruppen bestehen aus jeweils 2 Leuten, die unter schwerem Skorbut leiden. Lind achtet darauf, dass seine 12 Teilnehmer sich soweit möglich im selben Stadium der Krankheit befinden und sich auch sonst in der körperlichen Konstitution ähneln. Jede Gruppe wird mit einer der damaligen Therapien behandelt. Die erste bekommt jeden Tag einen guten Liter Cider, den englischen Apfelwein. Vermutlich sind die anderen Teilnehmer ziemlich neidisch. Vor allem die beiden, die stattdessen 6 Esslöffel Essig bekommen. Oder die beiden, die ein halbes Pint, also gut einen Viertelliter mehr Wasser pro Tag trinken müssen. Und erst recht die Gruppe, die Vitriol-Elixier, im Grunde genommen verdünnte Schwefelsäure, schlucken soll.
Und dann hatten wir noch eine mit Knoblauch und Senf. Die hat sozusagen so Brot, aber auch Teigtaschen und so weiter bekommen, die mit Knoblauch und Senf bestrichen waren, was damals ein ganz beliebtes Heilmittel auch war, weil es auch abführend war.
Und schließlich gibt es auch noch die Gruppe, die jeden Tag 2 Apfelsinen und eine Zitrone bekommt. Die Gruppe, die das große losgezogen hat.
Das ist halt über mehrere Wochen dann beobachtet worden, was diese Gaben dann brachten. Und für uns jetzt überhaupt nicht überraschend war, dass die Gruppe, die eben die Zitrusfrüchte bekam, sich am schnellsten erholten. Die Cider bekamen, weil das sozusagen im Apfel auch noch Vitamin C ist, wenn dann auch sehr vergoren und sehr niedrig, haben sich ein bisschen erholt. Und die mit Vitriol behandelt wurden, die hatten dann perfekt entzündungsfreie Mundbereiche, waren aber ansonsten nicht gesund.
6 Tage nach Beginn des Experiments sind die Vorräte an Orangen und Zitronen aufgebraucht. Lind muss die Studie abbrechen. Aber der Effekt ist schon nach so kurzer Zeit dramatisch. Lind schreibt, einer von denen, die Zitrusfrüchte eingenommen hatten, war nach 6 Tagen wieder diensttauglich. Der andere war von allen in seinem Zustand am besten genesen. Und da er nun als ziemlich gesund galt, wurde er zum Krankenpfleger für die übrigen Kranken ernannt. 1753 veröffentlicht James Lind seine Ergebnisse in dem Werk A Treatise of the Scurvy, eine Abhandlung über den Skorbut. Es beginnt mit einer Widmung, gerichtet an den recht ehrenwerten George Anson, als Ausdruck der Hochachtung für seine Dienste für die britische Nation von seiner Lordschaft ergebenstem, gehorsamstem, bescheidenstem und dienstbeflissenstem Diener James Lind. Das Buch ändert nichts. Man kann gelegentlich lesen, dass die Sturheit und Ignoranz der Admiralität verhindert, dass ab sofort jedes Schiff ihrer Majestät mit einem ausreichenden Vorrat Zitronen ausgestattet wird. Und sicher ist da etwas dran. Doch die Hauptschuld scheint tatsächlich bei James Lind selbst zu liegen. Er traut seinen eigenen Ergebnissen nicht so recht. Die entscheidende Beobachtung versteckt er irgendwo in der Mitte seines 400-Seiten-Werkes zwischen umfangreichen Abhandlungen über praktisch alle damals empfohlenen und in der Regel wirkungslosen Therapien gegen die Krankheit, von Abführmitteln bis zu besserer Belüftung. Er posaunt seine Entdeckung nicht heraus, sondern merkt in dem kleinen Absatz, den er der Studie widmet, bescheiden an, dass seiner Erfahrung nach Zitronen und Orangen den besten Effekt hätten. Sein größter Fehler ist, er empfiehlt, Zitronensaft für längere Reisen durch Kochen haltbar zu machen. Lind und seine Zeitgenossen können die Ursache von Skorbut nicht erklären. Und sie wissen nicht, warum beispielsweise Zitronensaft ihn heilen kann. Es scheint auf der Hand zu liegen, dass die Säure etwas damit zu tun hat. So sind Ärzte überhaupt auf die Idee gekommen, Essig oder Vitriol zu empfehlen. Wir wissen heute natürlich, dass es am Vitamin C liegt und dass frischer Zitrussaft viel Vitamin C enthält und darum äußerst wirksam ist. Es sei denn, man kocht ihn. Vitamin C ist farb- und geruchlos, bildet kleine Kristalle, ist sehr gut wasserlöslich und sehr sauer. Eine organische Säure. Ein essentieller Nährstoff für den Menschen mit vielen wichtigen Funktionen im Körper, vor allem als Antioxidant. Antioxidantien sind Stoffe, die die Oxidation anderer Stoffe verhindern oder verlangsamen. Keine Sorge, wir gehen da jetzt nicht in die Tiefe. Oxidation bedeutete ursprünglich, dass sich ein Element oder eine chemische Verbindung mit Sauerstoff verbindet. Heutzutage wird der Begriff in der Chemie auch für andere Reaktionen verwendet. Wie gesagt, die Details ersparen wir uns. Zwei sehr bekannte Oxidationsvorgänge sind das Verbrennen und das Rosten. Man sieht daran schon, dass Oxidation ein ziemlich zerstörerisches Potenzial hat. Und im Körper kann Vitamin C Oxidationsprozessen entgegenwirken. Vitamin C ist aber auch wichtig für das Immunsystem. Klar, wir kennen alle die berühmte heiße Zitrone bei Erkältung, wobei man sie nicht mit zu heißem Wasser aufgießen sollte, denn Vitamin C ist sehr temperaturempfindlich. Auch für die Aufnahme von Eisen aus der Nahrung ist Vitamin C wichtig. Und es spielt eine entscheidende Rolle bei der Bildung von Kollagen, einem Eiweiß, das für das Bindegewebe wichtig ist. Man könnte es den Klebstoff nennen, der den Körper zusammenhält. Es verleiht Haut, Sehnen, Knorpeln, Knochen und Blutgefäßen Festigkeit und Elastizität. Ich könnte die Aufzählung noch eine Weile fortsetzen, aber ich denke, es ist klar. Vitamin C ist ein tolles Zeug. Und was passiert, wenn es fehlt, haben wir schon ausführlich besprochen. Wir schauen noch einmal kurz zurück ins 18. Jahrhundert und zu James Lind. Kurz nach seinem Experiment auf See verlässt James Lind die Navy. Er praktiziert als Arzt und schreibt seine Doktorarbeit über Geschlechtskrankheiten. Dann wagt er sich an sein großes Buch über den Skorbut. 1758 wird er zum Chefarzt des Royal Naval Hospital Hustler in Gosport ernannt. Wir haben nicht viele Aufzeichnungen über sein weiteres Leben und wissen nicht, ob und wie sehr es ihn gestört hat, dass sein Experiment und die Veröffentlichung seiner Abhandlung über den Skorbut erstmal keine Konsequenzen haben. 1762 empfiehlt er in einem Aufsatz den Anbau von Kresse und Salat an Bord von Schiffen, glaubt aber weiterhin, dass Skorbut eine Fäule des Körpers sei, die auf eine ganze Reihe von Ursachen zurückgehe. In den Jahrzehnten nach der Veröffentlichung von Linds Buch gibt es immer wieder Ärzte und Kapitäne in der britischen Marine, die mit Zitrusfrüchten Skorbut heilen oder vorbeugen. In den 1780er Jahren schließlich experimentiert Gilbert Blaine erfolgreich mit Zitrusfrüchten. Blaine ist ehemaliger Marinearzt und steigt später zum Leibarzt von George IV. Und William IV. Auf. Er hat den entscheidenden Abschnitt in James Linds Buch ernster genommen als der Autor selbst. Und die Admiralität glaubt dem Leibarzt des Königs. Im Jahr 1795 werden Zitrusfrüchte zum verpflichtenden Bestandteil der Verpflegung britischer Seeleute. James Lind ist da schon ein Jahr tot. Die Zeit des großen Ausbruchs von Skorbut auf langen Schiffsreisen ist damit vorbei. 1780 wurden noch fast 1500 Skorbut-Fälle in das Marinekrankenhaus eingeliefert, das James Lind damals geleitet hat. Ein paar Jahre später, zwischen 1806 und 1810, sind es insgesamt weniger als ein Dutzend. Die Navy lässt riesige Zitronengärten auf Sizilien anlegen, um den Bedarf der Flotte zu stillen. Doch die Geschichte ist damit immer noch nicht zu Ende. Im 19. Jahrhundert werden jahrelange Seereisen zur Ausnahme. 1837 überquert die Sirius als erstes Schiff ausschließlich mit Dampfkraft den Atlantik. Dampfschiffe sind nicht nur schneller als Segler, sie müssen auch regelmäßig anlegen, um Kohlen an Bord zu nehmen und bei der Gelegenheit auch frische Lebensmittel. Noch immer versteht niemand die tieferen Ursachen von Skorbut. Vitamin C, der Stoff, der ihn verhindert bzw. heilt, ist unbekannt. Aber solange die Vorbeugung funktioniert, ist dieses Nichtwissen kein Problem. Bis es eben doch ein Problem wird. Ab 1860 beginnt die Navy, auf ihren Schiffen und Expeditionen die sizilianischen Zitronen durch Limetten aus Westindien zu ersetzen. Daraus entsteht ein Spitzname für britische Matrosen, Limeys, der bald zu einem Synonym für Briten an sich wird. Bisher übrigens, was in der deutschen Marine zur Vorbeugung gegen den Skorbut eingesetzt wurde. Das haltbare und vitaminreiche Sauerkraut. Vermutlich stammt die Bezeichnung Krauts für Deutsche genau daher. Limetten scheinen lange ein guter Ersatz für Zitronen zu sein. Sie sind billiger, sehen bis auf die grüne Farbe fast genauso aus und sind mindestens genauso sauer. Leider enthalten die damals verwendeten Limetten aus Westindien deutlich weniger Vitamin C als die vorher verwendeten Zitronen aus Sizilien. Noch schlimmer, statt frischer Limetten wird ein Saft an Bord genommen, der lange Zeit in Absetzbecken an frischer Luft verbracht hat und der häufig durch Kupferrohre gepumpt wurde. Frische Luft, Licht und Kupfer sind neben Hitze die größten Feinde von Vitamin C. Der Saft ist wirkungslos. Das bleibt aber lange unentdeckt, weil die Schiffsreisen eben inzwischen kürzer sind und die Lebensmittel an Bord insgesamt frischer. Dann 1875 bricht eine britische Expedition mit zwei Schiffen auf, um den Nordpol zu erreichen. Und der Skorbut, den man für besiegt hielt, kehrt zurück, trotz ausreichender Vorräte an Limettensaft. Neue Theorien machen die Runde. Im späten 19. Jahrhundert werden Bakterien als Ursache zahlreicher Krankheiten ausgemacht. Denkt nur mal an unsere Folge über Robert Koch. Warum sollte es beim Skorbut anders sein? Als in den folgenden Jahrzehnten immer wieder Skorbut auf Reisen zum Nord- und Südpol auftritt, vermuten viele Forscher bakterielle Verunreinigungen der konservierten Lebensmittel. Der wahre Grund ist, dass diese Konserven kein Vitamin C mehr enthalten. Erst im Jahr 1907 wird das wissenschaftliche Rätsel namens Skorbut endgültig gelöst. Die beiden norwegischen Forscher Axel Holst und Theodor Fröhlich entdecken da zufällig, dass Meerschweinchen Skorbut entwickeln, wenn man sie ausschließlich mit Getreide füttert. Es ist das erste Mal, dass Skorbut bei einem anderen Tier als dem Menschen nachgewiesen wird. Heute weiß man, dass auch Affen an Skorbut erkranken können. Fröhlich und Holst können auch zeigen, dass bestimmte Nahrungszusätze den Skorbut der Tierchen heilen können. Meerschweinchen sind die idealen Versuchstiere, um die Auswirkung und Therapien für Skorbut zu testen. Gut für uns. Tragisch für tausende Meerschweinchen, die in den folgenden Jahrzehnten in den Labors dasselbe durchleiden wie unser wackerer Seemann aus dem Rex Inn in Plymouth. Die Forschung der beiden Norweger bringt dann schließlich ihre Fachkollegen Albert Szent-Györgyi und Charles Glenn King auf die richtige Spur. 1931 können beide unabhängig voneinander erstmals Vitamin C isolieren. Szent-Györgyi gibt ihm auch den Namen, der heute in der Fachwelt gebräuchlich ist, Ascorbinsäure, abgeleitet von antiskorbutisch, also seiner Fähigkeit, gegen Skorbut zu wirken. 1937 erhält er für seine Leistungen den Nobelpreis für Medizin. James Lind wird heute oft als der Mann genannt, der Skorbut besiegt hat. Aber wie wir gesehen haben, wussten viele vor ihm, wie man die Krankheit verhindern oder heilen kann. Und viele, die nach James Lind kamen, haben ignoriert oder vergessen, was er damals schon wusste. James Lind hat das Heilmittel nicht entdeckt und die Tragweite seiner eigenen Beobachtungen nicht erkannt. Doch seine Forschung hat andere inspiriert und mitgeholfen, Hunderttausende weiterer Seeleute vor einem grauenhaften Schicksal zu bewahren. Und fast noch wichtiger, sein Konzept, ein Experiment mit vergleichbaren Kontrollgruppen durchzuführen, ist ein Grundpfeiler der medizinischen Forschung. Seit Linds Zeiten wurde es dramatisch weiterentwickelt, insbesondere wurden die Vergleichsgruppen größer. Und so ist diese Geschichte, wie so viele, die wir hier erzählen, nicht nur die Geschichte einer großartigen und bewundernswerten Leistung, sondern auch eine Geschichte über uns Menschen und unsere unglaublichen Fähigkeiten, zu denen leider auch die Fähigkeit zu Ignoranz und Dummheit gehört. Unsere nächste Geschichte wird von unserer Fähigkeit handeln, uns für andere aufzuopfern. Es ist eine Geschichte über Helden, über Menschen, die hungerten, um den Hunger zu verstehen und um andere vor dem Hunger zu bewahren. Wir erzählen vom Minnesota Starvation Experiment, das heute aus guten Gründen nicht mehr stattfinden könnte, dessen Ergebnisse aber bis heute relevant sind. Vielen Dank an Professorin Dr. Ruth Schilling für das Interview. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und falls es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt. Am besten jetzt gleich. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Das würde uns ganz besonders freuen. Bis bald, eure Andrea Sawatzki.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers WakeWord: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor und Regisseur: Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung: Volker Strübing, Johanna Magdalena Schmidt, Josefine Ahleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören: Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Alwang. Produktionsleitung: Josefine Ahleit. Sounddesign: Philipp Klauer. Komposition: Johannes Cornelius. Produziert von den WakeWord Studios in München.